ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Und wir haben uns entschlossen, einen Podcast für alle Menschen zu machen, die genauso begeistert von Bogen und Schlössern sind wie wir. Hallo, hier ist Isabel Gronack-Walz und wir sind auf der Philippsburg. Es ist Herbst, bald wird der Winter kommen und das ist auch im Mittelalter ein wichtiges Thema. Wie bereitet man sich auf den Winter vor? Wie bereitet man eine Burg auf den Winter vor, wo es kalt wird und ungemütlich und doch auch heftigere Stürme drohen als im Sommer? Ich bin hier auf der Philippsburg zusammen mit Dr. Reinhard Friedrich, dem Leiter des Europäischen Burgeninstitutes, und Dr. Jens Friedhoff, Historiker am Europäischen Bogeninstitut. Und ich hoffe auf eine sehr interessante Folge, wie wir uns hier auf der Burg auf den Winter vorbereitet hätten, wenn wir im Mittelalter gelebt hätten.
Ein wichtiges Thema ist natürlich die Bevorratung, dass man genügend Lebensmittel, aber auch Holz als Energiespender einlagert, so wie man das heute ja auch noch tut auf abgelegenen Bauernhöfen. Und das Thema Heizen kriegt im Winter natürlich einen ganz anderen Stellenwert als in der wärmeren Jahreshälfte. Und auch da können wir natürlich archäologisch einiges zu sagen. Es gibt im Prinzip drei Grundmodelle des Heizens. Das eine ist der offene Kamin, aber das wissen wir alle, da geht die meiste Wärme, der ist zwar schön romantisch, das Feuer knistert, aber die meiste Wärme geht durch den Schlot wieder ab und heizt den Raum eigentlich gar nicht sonderlich auf. Das zweite ist eine Fußbodenheizung, eine Luftheizung, die ist auf Burgen aber äußerst selten, die finden wir in Klöstern gelegentlich. Und was wir auf Burgen eben recht häufig finden, das sind sogenannte Kachelöfen. Das ist eine Form, die im 10. Jahrhundert langsam aufkommt, die sich dann im 11. und 12. Jahrhundert großflächig durchsetzt. Das heißt, der Raum wird aus einem Nebenraum, wird der Kachelofen, der im Raum steht, beheizt, gibt diese Wärme in den Raum ab. Das hat zwei Vorteile. Die Erwärmung ist eben gleichmäßig, ähnlich wie bei einer Zentralheizung, dem Heizkörper, also im Gegensatz zum offenen Kamin, zirkuliert die Luft und erwärmt sich gleichmäßig. Und auch sehr wichtig, der Raum, der beheizt ist, ist rauchfrei. Wir alle kennen offenes Feuer, da brennen einem die Augen nach einiger Zeit. Und das waren also zwei wichtige Dinge, die den Komfort, den Heizkomfort auf einer Burg maßgeblich beeinflusst haben, die Erfindung des Kachelofens oder die Einführung des Kachelofens, gleichmäßige Wärme und rauchfreier Raum.
Und wie ist man mit den Fenstern umgegangen? Glas kommt ja relativ spät auf. Eigentlich sind ja die Fenster offene Fenster oder man hat sie auch zugeklebt mit Tierhäuten.
Ja, es muss natürlich, entspricht hier unserem Energiehaushalt von heute auch im Prinzip. Wenn man heizt, will man natürlich, dass die Wärme im Raum bleibt. Glas gibt es aber auch schon auf Burgen des 11. Jahrhunderts. Auch da muss man immer unterscheiden, ist es eine besondere oder ein höherer Adeliger oder ist es eben ein einfacher Adeliger. Glas gibt es schon früh, nimmt aber dann in der Breite natürlich nachher zu. Und dann wurden die Räume auch mit Fensterläden verschlossen, um eben auch die Wärme zu speichern. Das haben wir sogar bei einigen Ausgrabungen, hatte man das Glück, dass ein Fensterladen abgebrochen war und im Wassergraben sich erhalten hatte. Aber man muss auch sagen, es war natürlich im Winter nicht jeder Raum beheizt, sondern man hat sich auf ein, zwei beheizbare Räume, die sogenannte Kaminata, also der Name Kamin steckt da schon drin, zurückgezogen. Und da hat sich das Leben dann konzentriert und natürlich auch in der Küche.
Ja, zu den Fenstern vielleicht im Baubefund noch ganz interessant. Der Kollege hat es angesprochen. Es gibt ab dem 13., 14. Jahrhundert eine Teilverglasung von Fenstern, was bemerkenswert ist. Wir haben einmal dieses frühe Fensterglas, das begegnet uns natürlich in Kirchen, in Kathedralen. Das farbige Fensterglas ist aber noch nichts für die Burg, noch keine Massenware natürlich. Das zweite sind aber eben nochmal diese teilverglasten Fenster. Wir kennen die auch aus spätmittelalterlichen Tafelmalereien und Gemälden, vor allem niederländischer oder niederrheinischer Meister, wo man sich das vorstellen muss, dass im oberen Bereich dieses Fenster, das durch Sprossen geteilt war, tatsächlich die Verglasung ist und in dem unteren Bereich dann die Holzläden von innen zugeklappt werden konnten. Und im Sommer hat man die halt im Prinzip einfach geöffnet. Also das ist, wie gesagt, etwas, was man auf zahlreichen Gemälden im Prinzip erkennen kann. Das zweite ist eben diese Bevorratung von Holz, die wir haben, die auch natürlich ganz entscheidend ist im Spätherbst, wo eben solche Sachen schon eingelagert werden. Man sieht es dann auch wieder in den Rechnungen zu den bestimmten Terminen, wo dann eben diese Holzfuhren auf die Burgen transportiert werden, um eben entsprechende Vorräte zu haben, weil je nach klimatischer Gunst oder Ungunst der Burg ist natürlich die Schwierigkeit, überhaupt diese Anlage zu erreichen im Winter mit entsprechenden Fuhrwerken oder Schlitten.
Ist das denn dann ganz falsch, dass man Tierhäute verwendet hat? So eine von diesen Sagen und Mären, die sich so kolportieren? Oder hatte man so etwas auch?
Es gibt das vereinzelt. Das Problem ist natürlich die liebgewonnene Erkenntnis, die man meint, daraus ableiten zu können, dass man dieses Bild der vor die Fenster gehängten Tier- oder gespannten Tierhäute dann auf unheimlich viele Burgen überträgt. Und was auch schon mal angesprochen wurde, es ist ein Unterschied, ob ich mich auf der Burg des Herzogs von Jülich befinde, beispielsweise auf der Burg Niedecken mit einem gewaltigen Saalbau des 14. Jahrhunderts und einer Fensterhöhe von bis zu 3 Metern, wo natürlich keine Tierhäute davor gehangen wurden, allein schon aus Repräsentationsgründen, oder eben auf einer kleinen Burg des Adels. Das heißt also, wir haben es schon mal gesagt, viele Alltage, viele Burgen und auch viele Möglichkeiten sozusagen, diese Fenster zu schließen. Aber generalisierend wird man das eben nicht übertragen können mit den Tierhäuten.
Wir haben eben schon gehört, im Herbst wird das Holz auf die Burg geholt. Wir haben kurz nach St. Martin der 11.11. Am 11.11. geht das Wirtschaftsjahr zu Ende, Martini. Interessanterweise übrigens 40 Tage vor Weihnachten. Das heißt, das ist auch, wann die Fastenzeit, die winterliche Fastenzeit vor Weihnachten angeht. Aber es ist auch ein Fest, wo nochmal ähnlich wie an Karneval ein letztes Mal gefeiert wurde. Und das war natürlich sehr praktisch, denn jetzt hat man gerade die Abgaben bekommen, die Gänse bekommen, daher auch Martinsgans. Und das ist ja wohl auch eine Vorbereitung auf den Winter, dass man diese Abgaben annimmt und die dann einlagert bzw. weiterverarbeitet oder eben direkt aufbraucht in einem großen Fest.
Ja, beides ist wichtig und richtig. Man hat natürlich letztlich das Schlachtfest. Also man hat nicht alle Tiere über den Winter gebracht, sondern dann geschlachtet und direkt verzehrt und eben das Fleisch dann eingepökelt und eingelagert, geräuchert, um es ja auch über den Winter noch genügend Vorräte zu haben, die an verschiedenen Stellen, letztlich auch in den großen Dachböden, luftgetrocknet gewissermaßen, konserviert worden sind. Auch Fisch wurde natürlich eingelagert. Also das gehörte dazu, sich auf die lange Winterzeit, wo jetzt keiner wusste, wie lang und hart der Winter wird, sich eben entsprechend zu bevorraten und vorzubereiten, ja.
Die von Ihnen angesprochenen Termine sind eigentlich sehr wichtig. Wir haben den Beginn sozusagen dieser kalten oder winterlichen Jahreszeit mit Martini natürlich. Und wir können das auch zumindest, was die Haushaltsrechnungen angeht, die erhalten sind aus dem späten Mittelalter, dann irgendwo auch zum Ende führen. Wann beginnt wieder dieses Normaljahr im Prinzip? Und da haben wir in der Regel auch wieder ein sehr schönes Heiligendatum. Das ist Maria Lichtmess, und zwar der 2. Februar des jeweiligen Jahres, wo dann auch wieder sozusagen einiges sich verändert hat. Also das war so die Kernzeit des Winters, wobei wir natürlich davon ausgehen müssen, dass der Winter schon, wie gesagt, noch länger also anhalten kann. Aber das ist eben die Zeit tatsächlich, wo halt entsprechend im Hinblick auf Vorräte und Ähnliches aufgerüstet natürlich wurde und man Vorräte angeschafft hat und das entsprechend ausgestattet.
Ja, und dann gibt es noch eine für uns sehr lieb gewordene Tradition, und das sind die Weihnachtsmärkte. Und wir gehen da heute hin, um da Glühwein zu trinken und besinnliche Zeit zu verbringen. Aber die haben ja auch einen handfesten Hintergrund. Die heißen an einigen Orten Martini-Märkte, und diese Märkte sind entstanden, damit man sich noch einmal alles, was man im Winter braucht, kaufen kann. Also hat eigentlich nichts mit Freude und Besinnlichkeit zu tun, sondern eher mit einer ganz handfesten Möglichkeit. Man hatte Geld bekommen, das Wirtschaftsjahr ja zu Ende. Das heißt, jetzt konnte man auch tatsächlich Geld ausgeben, und dafür war dann so ein Markt natürlich auch gut.
Das ist allerdings natürlich ein Problem, was eher den urbanen Bereich betrifft. Das heißt also die Städte, wo sie diese Traditionsmärkte haben. Und ganz bemerkenswert ist, dass man heute aus Bequemlichkeit und aus Angst vor der kalten Jahreszeit und die Kollision mit den heutigen Weihnachtsmärkten solche Märkte schon mal verlegt. Ein Beispiel aus dem Westerwald ist die Stadt Hachenburg, seit dem Mittelalter eine Stadt der Grafen von Sayn, wo es den sogenannten Katharinenmarkt gegeben hat. Traditionell am 25. November gefeiert, also auch in dieser Zeit Übergang Dezember, als ein großer Markt, wo man sich noch versorgt hat, mit der Katharinenkirche, also in Anlehnung an das Patrozinium der entsprechenden Kirche in dieser Stadt. Und das Ganze ist dann schließlich im 19. Jahrhundert verlegt worden, weil man kollidiert hat mit dem Weihnachtsmarkt und der Katharinenmarkt heute Anfang November stattfindet. Der mittelalterliche jedoch Ende November, Anfang Dezember.
Jedenfalls haben diese Märkte nicht auf den Burgen stattgefunden. Also diese Idee der Burgweihnacht mit Glühweinstand und Ähnlichem ist wirklich eine sehr moderne Erfindung.
Eine romantische Vorstellung, aber nicht der mittelalterlichen Wirklichkeit entsprechend. Aber was natürlich sich auswirkt, ist die Dunkelheit, die Kälte, der Rückzug auf wenige Räume wirkt sich natürlich auf das Alltagsleben in einer mittelalterlichen Burg aus. Man wird sicher sich mehr, nicht besinnlich, aber auf wenige Räume zurückgezogen haben und sicherlich auch im Winter über Kleidung und Waffen repariert haben. Das ist ja eine Zeit, wo man nicht viel in Aktion treten kann. Das Leben wird runtergefahren, eine Art Winterschlaf, und man kann die Zeit auch nutzen für handwerkliche Tätigkeiten. Also wir haben selber bei Ausgrabungen auch auf der Marxburg Fingerhüte und Nadeln gefunden, die zwischen die Ritzen gefallen waren, die also in der Tat davon zeugen, dass man auf der Burg dann auch geflickt hat. Das kann man sich vorzugsweise im Winter gut vorstellen, wo ja ohnehin nicht allzu viel zu tun ist. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt. Ein Kollege hat das mal sehr schön beschrieben, auf der Burg hat man weniger gegen andere gekämpft, sondern vor allem gegen Ungeziefer, Kälte und Langeweile. Die Langeweile im Winter ist sicherlich auch eine Sache, die um sich greift, und wir kennen von zahlreichen Burgen, eigentlich von fast allen, finden wir kleine beinerne Würfel. Es wurde also sicherlich auch gespielt, es gibt qualitätvollere Spiele, Schachfiguren werden gefunden, einfache Spielsteine, und man kann sich gut vorstellen, dass der Winter, so wie er heute auch, eine Zeit ist, wo man dann durchaus sich die Langeweile durch Spiele vertrieben hat. Und ein sehr schöner Fund, den wir mal auf einer Ausgrabung an Burg-Bommersheim gemacht haben, ist ein sogenannter Schlittknochen. Das geht im Winter, der Wassergraben ist zugefroren und man hat Rinderbeine, also Unterschenkel, sich unter Holzflächen gebunden oder verzapft und ist dann damit auf dem zugefrorenen Eis eine Art Schlittschuh, also eine Art Gleitschuh gelaufen. Das sehen wir später auch in Darstellungen im Winter. Also das ist real gewesen. Man hat auch eine Art Schlittschuhvergnügen gewissermaßen auf dem Burggraben gemacht.
Aus welcher Zeit ist denn dieser älteste Schlittschuh?
Das ist nicht der älteste, aber wir sind jetzt im 14. Jahrhundert, im Jahr 1382 ist die Burg zerstört worden. Im Wassergraben hat sich eben viel organisches Material erhalten und dadurch ist das bekannt, aber das gibt es von anderen Burgen auch.
Das heißt also, der Winter kann durchaus genossen werden, auch auf Burgen, nicht nur mit Langeweile. Das verraten uns ganz, ganz seltene Malereien. Man kann nur empfehlen, die Fahrt nach Italien, wo sich sehr viel mehr dieser Malereien erhalten haben, auf Burgen, beispielsweise in der bischöflichen Burg von Trient. Im sogenannten Adlerturm gibt es ein sehr, sehr schönes Bild der vier Jahreszeiten, wo auch der Winter dargestellt wird. Und das ist der Winter des späten 14. Jahrhunderts im Trentino in einer Alpenlandschaft. Und es gibt eine sehr schöne Darstellung der adligen Gesellschaft vor der Burg bei einer Schneeballschlacht. Also auch sowas hat es da schon gegeben, wenn man dem Künstler glauben darf.
Wir haben im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, an Martini fing die 40-tägige Fastenzeit an. Das heißt, zumindest mal in der Zeit vor Weihnachten konnte man sich nicht mit Festgelagen über den Winter retten, sondern da musste man erst einmal kürzer treten, um dann zu Weihnachten, also eigentlich ab Heiligabend, dann wieder zumindest mal 12 Tage lang feiern zu können. Die 12 Nights of Christmas im Englischen gibt es die noch und die haben auch bei uns im Festkalender eine besondere Bedeutung gehabt, jedenfalls im christlichen Festkalender und hören dann mit dem Dreikönigstag auch ein wichtiger Feiertag im Mittelalter, denn das ist das Interessante, wir beziehen uns immer auf Weihnachten und auf Heiligabend, aber dieser Tag wurde zwar gefeiert, ist aber gar nicht so ein zentrales Fest wie der für uns heute.
Es gibt wichtigere Feste im Kirchenjahr, das ist Ostern. Das wurde natürlich da geht das Leben auch wieder los gewissermaßen. Es wurde also sehr viel mehr gefeiert. Und im Winter muss man ja auch, man weiß nicht, die harten Zeiten des Winters kommen ja erst im Januar, Februar. Das heißt, man durfte auch nicht zu viel der bevorrateten, eingelagerten Essen gewissermaßen verprassen. Auch das hängt wieder natürlich ab, auf welcher Burg man sich befindet. Ist es eine mit guter Nachschubversorgung oder ist es eine Burg, die mit dem auskommen musste, was eingelagert war? Da sollte man dann auch eher sparsam und mit wenigen Festen durch den Winter kommen.
Wir haben, wenn wir gesellschaftlich differenzieren und sind sozusagen bei der obersten Schicht des Adels im späten Mittelalter, auch sehr viele Aufzeichnungen, dass man im Winter die Burgen nur mit einer Notbesatzung versehen hat. Und selbst wenn es einem die Möglichkeit, das Ansehen und auch das entsprechende monetäre, den monetären Hintergrund gegeben hat, ist man im Winter zum Teil auch in die Städte gezogen, um dort, wie gesagt, entsprechend das Ganze auch natürlich zu feiern. Man denke an die vielen Messbesuche an diesem hohen Feiertag natürlich. Das heißt also, auch da variiert das schon mal. Das wird nicht der kleine Adlige gewesen sein, aber beispielsweise die Herzöge und Grafen, die ja auch zum Teil Häuser, befestigte Häuser in den Städten hatten, wie Köln, daher wissen wir es, sind dann sehr viele, die also diese Zeit auch etwas angenehmer in der Stadt verbracht haben, wo auch die Versorgungslage günstiger ist als auf der fernen Höhenburg.
Interessant ist auch, dass Weihnachten kein Fest des Schenkens ist, so wie heutzutage. Das heißt, die Idee, dass man an Weihnachten Geschenke verteilt, besonders an die Kinder, das ist eine Idee, die hat Luther aufgebracht, weil er nämlich das Christkind in ganz besonders in den Vordergrund stellen wollte. Die Geschenkfeste oder die Feste, wo Geschenke verteilt wurden, das war eigentlich eher Dreikönig. Und ich muss jetzt allerdings sagen, ich weiß nicht, ab wann auch der Nikolaustag. Und vielleicht weiß da der Historiker mehr.
Es ist tatsächlich also der Nikolaustag, wie vermutet natürlich durch diese Heiligenlegende und das, was wir heute mit unserem Brauchtum, mit Weihnachtsbäumen und Ähnlichem verbinden, ist natürlich zum großen Teil was ins 19. Jahrhundert zurückgeht, aber nicht ins Mittelalter. Insofern dürfen wir uns das nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz bietet es, ich muss immer wieder auf die Medien und Filme zurückkommen, gewaltigen und schönen Stoff für Filme. Ich nenne einfach mal eine sehr schöne Verfilmung. Der Kollege schwärmt davon, Der Löwe im Winter, wo eben das Leben im Winter auf einer Burg, in dem Falle des englischen Königs und seiner Familie, mit der ganzen Dramatik einer engen Familie auf engem Raum, die sich zankt und um das Erbe streitet, dargestellt wird mit Peter O'Toole, wenn wir so viel Werbung machen dürfen. Aber da ist es tatsächlich Der Löwe im Winter, ein spannender Film und man sieht, man setzt sich auch auseinander mit allen Problemen.
Tja, man ist gemeinsam eingeschlossen, was auch dazu mich nochmal dazu bringt, darauf hinzuweisen, es kommt, wie gesagt, darauf an, um welche Burg es sich handelt. Es gibt Burgen, die sind sicherlich fast abgeschnitten, weil sie abgelegen sind und andere Burgen oder auch burgähnliche Anlagen in den Städten, die sind mitten im Leben gewissermaßen und können dort auch ein ganz anderes Leben führen.
Ja, das ist natürlich auf eine, sagen wir mal, eine stadtnahen Burg, die kann sich eben am städtischen Leben beteiligen und wird es auch gemacht haben, kann sich sicherlich auch über die Märkte besser versorgen als eine abgelegene Burg in einem Rodungsgebiet, die ja am Rande gewissermaßen der besiedelten Welt entstanden ist. Da waren die Lebensumstände natürlich sehr viel schwieriger und auch mehr von den Jahreszeiten dann doch geprägt. Und es gibt diese Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, diese Tage, die auch als Rauhnächte bezeichnet werden, weil einfach da, das erleben wir heute auch, die Sonne nur wenige Minuten sich verändert. Das sind also wirklich lange, dunkle Nächte und die kommen sicherlich noch aus einer anderen Zeit, dass man diese Phase eben doch sehr runtergefahren hat und eben diese Vorstellung dieser sogenannten Rauhnächte kann man im Grunde ja heute auch noch ein bisschen erleben. Das Leben steht ein bisschen still in dieser Zeit.
Ja, die Kirche hat das ja genutzt, um
Genau.
an diesen Tagen tatsächlich mit Weihrauch durch die Räume zu ziehen, Geister zu vertreiben. Und das erzählt uns von einer sehr viel älteren Zeit, wo man geglaubt hat, dass eben in dieser Zeit die Geister, und man kann sich das gut vorstellen mit den Winterstürmen, ganz besonders den menschlichen Behausungen nahe gekommen sind und man deswegen eben zusammenrücken musste. Ganz eindeutig kann man sagen, der Sommer ist ganz gewiss eine bessere Zeit auf den Bogen. Ich glaube, es gibt einen Aspekt, der vielleicht doch den Winter noch mal angenehm macht, das ist die Friedenspflicht zwischen dem 24. und dem Dreikönigstag. Meint die Kirche nur, dass das damals eine Friedenspflicht geherrscht hat, oder kann man sagen, das ist meistens eingehalten worden?
Das kann der Historiker natürlich ein bisschen eher beantworten, aber generell ist es so, es ist eben einfach eine Zeit, wo man nicht aktiv wird. Aber andererseits gibt es auch Phasen, wo man genau das als Gegner ausnutzt. Also insofern ist beides ist möglich.
Natürlich sind die Feiertage das, wo die Waffen ruhen sollten, aber um an ein anderes Phänomen mal zu erinnern, wo man auch sagt, das ist eben die Norm, das Gewünschte und das ist die Realität. Und wenn wir schauen, dass im 12. Jahrhundert der Papst die Armbrust als eine ganz fürchterliche, tödliche, mörderische, feige Waffe
Heimtückische.
verbietet, heimtückische Waffe, und wir dann sehen, wie stark wird die genutzt, können wir sehen, was zwischen dem Wunschdenken und dem anderen steht. Das andere, weil die Jahreszeiten angesprochen worden sind, und da begeben wir uns dann wieder in die höfische Kultur, natürlich in den Bereich des Minnesangs und Ähnliches. Wir haben den Wonnemonat Mai. Das ist zwar ziemlich weit hinten im Frühjahr, aber das ist genau der Punkt, wo man im Winter darauf hinarbeitet. Dieser Wonnemonat Mai natürlich, wo alles blüht, das wird halt in entsprechenden Versen, in Liedern im Mittelalter kundgetan. Das ist das Erwachen der Natur. Und das Zweite, das wurde auch ganz kurz angesprochen, ist das tatsächlich diese Bräuche des Austreibens von Winter und Ähnliches, die wir natürlich heute noch viel stärker im Schwäbisch-Alemannischen oder im alpinen Raum haben. Wir dürfen es ja nicht mit dem Karneval im Rheinland vergleichen, weil das eine viel ältere Tradition hat. Aber diese Bräuche deuten natürlich darauf hin, diese Ablösung der dunklen Jahreszeit durch den Frühjahr, das Vertreiben, ja, des Winters mit Masken und Umzügen und Ähnlichem. Das ist natürlich das, was den mittelalterlichen Menschen auch bewegt hat.
Vielen Dank. Wir haben viel gelernt über das Leben auf der Burg im Mittelalter und werden uns jetzt auf Weihnachten freuen und im Frühjahr dann mehr erfahren darüber, wie erwacht die Burg, wie ist das Frühlingserwachen auf den Bogen im neuen Jahr. Vielen Dank, Herr Dr. Friedhoff, vielen Dank, Herr Dr. Friedrich, und vielen Dank allen, die uns so treu zugehört haben. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Episode.